So, jetzt geht's hier weiter mit dem Michael Kleinens von Tarent. Und er geht jetzt auf die Android-Plattform und da geht's mobile Applikationen auf Android. Michael.
Ja, danke schön. Willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde ein bisschen versuchen, hier das Feuer zu entfachen für mobile Entwicklung auf Android. Ganz kurz vielleicht was zu mir. Mein Name ist Michael Kleinhens, ich bin von der Firma Tarent, bin dort Leiter der Softwareentwicklung und wir beschäftigen uns professionell, aber auch in unserer Freizeit ganz viel mit Android. Also wir haben noch eine ganz große Android-Entwickler-Community bei uns in der Firma. Auch dieser Vortrag ist eher aus dieser Hobby-Initiative geboren worden. Insofern will ich mal so ein bisschen auch darstellen, wie einfach es ist, mit Android Applikationen zu entwickeln und wie schön und wie nett das ist und was man damit alles machen kann. Und das wird auch dann mit einem praktischen Beispiel unterfüttert werden. Wir arbeiten auf der professionellen Ebene für ganz viele Firmen, ganz viele Unternehmen, ganz viele Behörden auch und machen auch für die mobile Anwendungen, also beispielsweise für das Land Berlin haben wir Anwendungen gemacht, oder EADS machen wir mobile Anwendungen. Das ist so das, was wir im professionellen Umfeld machen. Da arbeiten wir auch nicht nur mit Android, sondern auch mal mit Maemo zum Beispiel, bleiben aber eigentlich immer auf der Open-Source-Ebene, denn wir selbst fühlen uns auch als Teil der Community. Jede Zeile Quellcode, die bei uns entsteht bei der Tarent, ist Open-Source-Software, ist GPL-lizenziert und das mögen auch unsere Kunden, das mögen auch unsere Mitarbeiter und ich bin auch sehr stolz drauf, dass ich da auch arbeiten darf und auch Teil der Open-Source-Bewegung sein kann. Ja, dieser Vortrag wird sich so in drei prinzipielle Bereiche teilen. Ich werde erstmal so ein bisschen theoretisch erzählen, was ist Android, was macht Android aus gegenüber anderen Plattformen, was sind so die technischen Grundlagen, dann die Android-Applikationsentwicklung, was kann man damit so alles machen, beziehungsweise wie funktioniert das auf dem Trockenen, das wird dann auch ein bisschen technisch werden und am Ende gibt es dann eine Live-Demonstration, wo ich dann nochmal zeigen werde, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Gut, kommen wir zuerst mal zum Überblick. Was ist Android, was macht Android aus? Android ist zunächst mal eine Betriebssystemplattform für mobile Geräte und im Unterschied zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel macOS, also für iPhone, gilt das nicht nur für Telefone und MP3-Player, sondern auch für beliebig andere elektronische Devices, also Netbooks beispielsweise. Es gibt jetzt auch schon die ersten E-Book-Reader, die unter Android laufen, Media-Player natürlich auch. Und das Ganze ist sehr offen. Also Android, die Grundlagen von Android kann man sich runterladen, liegen unter einer freien Lizenz zur Verfügung, kann die also benutzen, installieren, kompilieren, auf seinem eigenen Device laufen lassen. Und das machen mittlerweile auch relativ viele Hersteller, die nicht mit Google zusammenarbeiten, die sich dann das Open Source oder den Open Source Implementierung von Android holen und die auf ihre Plattform portieren. Also zum Beispiel Arcos macht das mittlerweile für 2-3 Devices, glaube ich, und das wird auch immer mehr, weil es auch eine sehr schöne, sehr offene Plattform ist. Und insbesondere ist die Applikationsentwicklung sehr einfach damit. Und das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für den Erfolg von so einer Plattform. Die Applikationsentwicklung muss sehr, sehr zugänglich, sehr einfach sein. Und das hat Google mit Android ganz gut geschafft. Das Software Development Kit ist für Eclipse verfügbar. Das ist ein Eclipse-Plugin mit zusätzlichen Tools. Steht unter der GPL, unter der Apache-Lizenz. Und ist auch für verschiedene Plattformen zugänglich. Also man kann hier mit Linux entwickeln, mit Windows entwickeln, auch mit macOS entwickeln. Auch ein bisschen anders als beim iPhone, wo man da unbedingt einen Mac für braucht, um dafür zu entwickeln. Die Architektur, ganz kurz, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, basiert im Wesentlichen auf einem Linux-Kernel. Das heißt, auf die Hardware wird der Linux-Kernel portiert mit den einzelnen Treibern für die entsprechenden Hardware-Teile des Geräts. Darauf aufbauend Libraries und auch hier sieht man, dass da ganz viel Open Source zum Einsatz kommt, also SQLite, WebKit, FreeType zum Beispiel, das sind alles sehr bekannte Open Source Frameworks, um bestimmte Dinge zu erreichen, die sind einfach hier bei Android mit drauf und so ein Telefon hier enthält also tatsächlich einen kompletten SQL-Server. Darauf aufbauend gibt es dann die Android Runtime, die besteht aus einer speziell für Embedded-Geräte angepassten JVM, auf der die Software läuft, die man dann schreibt als Anwendungsentwickler. Das ist keine richtige Java-VM in dem Sinne, also die ist nicht Bytecode-kompatibel mit einer herkömmlichen JVM, zum Beispiel von Sun, sondern benutzt ein eigenes Bytecode-Format, das speziell optimiert ist für mobilen Einsatz. Das Entwicklungskit allerdings kompiliert mir das automatisch, also ich muss mich da eigentlich gar nicht drum kümmern, das werden wir auch gleich sehen in einem praktischen Beispiel. Darauf aufbauen gibt es dann entsprechende Bibliotheken und Frameworks, die ich nutzen kann aus meiner Applikation, um zum Beispiel auf Telefonfunktionen zuzugreifen, auf die UI-Sachen zuzugreifen, um auf Geofunktionen zuzugreifen, um die aktuelle Position zu ermitteln über den GPS, über die GPS-Funktion und ähnliches. Das sind die Sachen, mit denen ein Applikationsentwickler direkt interagiert sozusagen. Und darauf aufbauend hat man dann seine Applikationen. Und der normale Applikationsentwickler kommt eigentlich nur mit dieser Ebene hier in Kontakt. Und die hier steht dann eben als Java-APIs zur Verfügung zur Entwicklung von Applikationen. Interessant oder Unterschied zu anderen Applikationsplattformen für mobile Anwendungen ist, dass das alles hier sehr standardisiert ist. Das heißt, auf jeder Android-Plattform sind diese APIs gleich. Wer schon mal vorher mit Java ME zum Beispiel entwickelt hat, der wird merken oder hat vielleicht schon gemerkt, dass wenn man auf Nokia entwickelt hat, gab es eine eigene API, um auf den Kalender zuzugreifen oder auf die Kontakte zuzugreifen. Dann bei Siemens Ericsson gab es wieder ein anderes API und es war sehr schwer, eine portable Anwendung zu schreiben, ja, die überall gelaufen ist und die alle Funktionen gleichmäßig beherrscht. Und das ist mit Android sehr einfach, weil diese APIs sind immer gleich, egal was für eine Hardware ich drunter habe. Also ich greife immer über den gleichen Weg, über die gleiche API auf die Kontakte zu beispielsweise. Und auch hier ist es relativ offen. In Java ME war es teilweise überhaupt nicht möglich, auf bestimmte Funktionen zuzugreifen, weil man in einer Sandbox gelaufen ist, die ganz viele Sachen gar nicht erlaubt hat. Also Zugriff auf Kontakte zum Beispiel ist ein ganz schwieriges Thema, ist mit Android sehr, sehr einfach zu lösen. Applikationsentwicklung, habe ich schon gesagt, ist ein Eclipse-Plugin mit einem Eclipse-Plugin, das man sich runterladen kann von Google und installieren kann, läuft auf jedem etwas neueren Eclipse, also ich glaube 3.1, 3.2 wird da unterstützt. Die Entwicklung selbst erfolgt mit einem Java-Compiler von Sun. Wenn ich das Ding deploye, wird es automatisch umgewandelt in diesen Dalvik Bytecode. Davon merkt man nichts während der Entwicklung. Wir werden das nachher sehen. Und es gibt zusätzlich zu diesen eigenen APIs, die dabei sind für Zugriff auf zum Beispiel Geofunktionen und sowas, diese Android-APIs, gibt es auch die Standard-Java-APIs. Und das ist sehr praktisch für jemanden, der schon Java kann, weil er kann einfach seine ganz normalen Standard-Java-Kenntnisse einsetzen. Java.io gibt es, Java-Util gibt es, Listenverwaltung, String-Operationen. Das ist alles standardmäßig genau wie im normalen JVM oder in der normalen Java-Entwicklung. Und das ist sehr, sehr praktisch. Man kann teilweise auch Quellcode einfach portieren. Also es gibt ganz viele Bibliotheken, die durch leichte Anpassungen auf die Android-Plattform portiert worden sind. Ein paar Grundbegriffe, die wir nachher noch kennenlernen werden, wie das Ganze praktisch aussieht. Eine Android-Applikation ist im Wesentlichen eine Sammlung von sogenannten Activities. Eine Activity ist eine Maske. Wenn ich also irgendwo auf meinem Telefon eine Maske habe für eine E-Mail zu verfassen oder eine E-Mail-Liste, dann sind das alles Activities. Und diese Activities bilden dann in einer Summe eine Applikation. Das heißt, mehrere Activities sind eine Applikation. Activities stehen aber erstmal für sich alleine. Das heißt, ich kann eine Activity auch als eine Standalone-Applikation auffassen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, wir werden das gleich sehen, was das für einen Sinn macht. Ein Service ist eine Hintergrund-Applikation. Activities sind immer im Vordergrund, sind immer Masken. Services sind Hintergrund-Applikationen, die zum Beispiel Geoinformationen periodisch abrufen und damit irgendwas machen. Also beispielsweise irgendwie ein Routentracker, der periodisch, während das Telefon sonstige Aufgaben übernimmt, während auch noch telefoniert, dann die Geoinformationen periodisch aufnimmt und abspeichert beispielsweise. Das kann man alles mit einem Service machen. Content Provider ist die Datenabstraktion. Wenn ich also beispielsweise eine Applikation schreiben will, die mir Zugriff gibt auf Amazon Storage, dann kann ich das als Content Provider implementieren und kann eine entsprechende API zur Verfügung stellen, dann können andere Applikationen, die ich installiert habe, auf diesen Content Provider zugreifen und abstrakt sozusagen hier Daten abrufen und Daten ablegen und ähnliches. Und das ist eine Standard-API. Das heißt, für die Applikation ist es egal, ob das jetzt der Content Provider ist für Amazon oder der Content Provider für den lokalen Datenstorage oder für irgendein Netzwerk-Storage, der über NAS angebunden ist oder sowas. Es ist immer dieselbe API und das ist völlig austauschbar. Das heißt, man kann das dann modular kombinieren. Und wie geht das Ganze zusammen? Was ist der Klebstoff sozusagen zwischen diesen einzelnen Elementen, die man hier hat, insbesondere zwischen den Activities? Das sind sogenannte Intents. Intents sind asynchrone Nachrichten, die bestimmte Funktionen aufrufen oder die von Aktivitäten verstanden werden und dann startet eine entsprechende Aktivität. Also beispielsweise gibt es einen Intent, der mir sagt, öffne eine Website. Und dann gibt es Activities, die sagen, ich kann eine Website öffnen. Und wenn es dann unter Umständen mehrere gibt, weil ich beispielsweise mehrere Webbrowser installiert habe, einen Opera und den Standard-Webbrowser, in dem Moment wird der Benutzer gefragt. Das kennt man vielleicht auch mal, wenn man in einem E-Mail-Programm eine Datei öffnet und man hat mehrere Programme installiert, die zum Beispiel einen Doc-File öffnen können, dann wird man gefragt, mit welchem Programm möchten Sie das jetzt gerne öffnen? Genau dasselbe System hat man hier bei Android. Sobald ein Intent kommt, also zum Beispiel das E-Mail-System sagt, ich möchte gerne einen Doc-File öffnen und es gibt mehrere installierte Applikationen, die Doc-Files öffnen können, dann wird eine Auswahl angezeigt vom Betriebssystem und dann kann man auswählen, mit was man das öffnen will und kann das auch permanent speichern. Und das ist der Klebstoff sozusagen zwischen den Activities. Eine Activity navigiert immer zu einer anderen Activity über einen Intent. Und jetzt habe ich es schon fast gesagt, das Schöne daran ist, dass diese Intents von jeder Applikation aus emittiert werden können. Also jede Applikation kann einen bestimmten Intent senden, einen bestimmten Event senden. Und jede andere Applikation kann diese Intents wieder verstehen. Das heißt, man kann Activities, die zu einer bestimmten Applikation gehören, mit Activities aus einer anderen Applikation kombinieren. Ja? Was das genau bedeutet, sehen wir gleich im nächsten. Und zwar funktioniert das dann so, wenn ich hier eine Activity habe, beispielsweise das hier Google Shopper, dann gibt es irgendwelche Funktionen, die ich hier klicken kann. Und sobald ich hier auf die History gehe, dann wird diese Activity, die mir diese Maske anzeigt, einen bestimmten Intent emittieren und ins System schicken. Das System wird nachschauen, welche Activity ist denn unter diesem Intent registriert und würde finden, okay, die Shopper History Activity, die ist hier registriert unter der History für den Shopper, unter dem Intent und würde diese Activity aufrufen. Genauso ist es, wenn ich die Start-Items hier aufrufen will, dann wird diese Activity gestartet. Diese Activities sind jeweils immer Standalone-Activities, die könnten auch ganz alleine laufen. Aber das ist der Flow sozusagen. Und ich könnte jetzt als Applikationsentwickler mir raussuchen, wie heißt denn dieser Intent, der mir hier die History öffnet und könnte mich hier dazwischen einsetzen und sagen, ich möchte auch diesen History, Shopper-History-Intent verstehen. Und dann würde an der Stelle, wenn ich hier auf diese History klicke, ein Auswahlfenster kommen, du hast zwei Activities, die das verstehen. Welche möchtest du gerne benutzen, um das zu öffnen? Und so hat man ein sehr flexibles System, mit dem man auch in den Applikationsfluss der fest eingebauten Applikationen sich integrieren kann. Also beispielsweise, wenn man auf eine E-Mail-Adresse klickt innerhalb einer Website, kann man sich da einflanschen und kann sagen, ich bin jetzt ein E-Mail-Programm und ich möchte gerne, dass wenn jemand irgendwo auf eine E-Mail-Adresse klickt, dass mein E-Mail-Programm aufgeht und nicht das eingebaute E-Mail-Programm. Das mache ich einfach, indem ich diesen Intent verstehe, öffne E-Mail. Ja? Und so ist das relativ flexibel. Man kann hier beliebige Kombinationen ausführen, man kann beliebige Aktivitäten kombinieren. Das ist ein sehr flexibles System und ist auch sehr mächtig. Wenn so eine Aktivität startet, dann ist das nicht einfach so, dass sie startet und eine Maske aufbaut und dann auf irgendwelche Eingaben wartet, sondern diese Aktivität hat einen Lebenszyklus. Dieser Lebenszyklus ist relativ komplex. Ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen, wie das genau im Einzelnen funktioniert. Nur so viel, dadurch, dass wir hier auf einer mobilen Plattform sind, sind die Ressourcen eben beschränkt. Und deswegen werden Aktivitäten, die im Moment nicht angezeigt werden, weil jetzt gerade eine andere Aktivität nach vorne gekommen ist. Ein Beispiel ist, ich betrachte eine Website und es kommt ein Anruf rein. Dann hat die Anrufaktivität, die mir den Anruf anzeigt, immer Vorrang. Die kommt also nach vorne und die aktuelle Aktivität wird pausiert. Das heißt, die geht in den Hintergrund und wird vollständig aus dem Speicher entfernt, gegebenenfalls. Und das wird mit diesem Pause oder Stop gemacht. Und dann wird auch der Status dieser Aktivität gespeichert. Das wird alles vom System automatisch gemacht. Da muss der Applikationsentwickler sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Und sobald der Benutzer dann nach dem Anruf die Telefonapplikation wieder beendet, indem er auflegt, dann kehrt das Betriebssystem wieder zu dieser Applikation bzw. zu der Aktivität zurück, die vorher gelaufen ist und übergibt er wieder den aktuellen Status und lässt sie wieder laufen. Das heißt on resume. Und in diese Lebenszyklusaktivitäten oder in diese Lebenszyklusfunktionen kann man sich einklinken als Applikationsentwickler und kann dort bestimmte Dinge tun. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie on resume nochmal eine Verbindung zu meinem Netzwerkserver aufbauen muss, dann kann ich hier on resume überschreiben im Quellcode und dann kann ich da die Netzwerkverbindung wieder aufbauen. Das heißt, ich habe also vollen Zugriff auf diese Aktivität oder beziehungsweise auf diesen Lebenszyklus der Aktivität. Wie sieht das jetzt im Code aus? Wir werden das auch gleich noch praktisch sehen. So eine Aktivität ist erstmal im Wesentlichen eine Subklasse von Activity, von der Systemklasse Activity. Und hier kann ich diese Lebenszyklusfunktionen überladen. Also in dem Fall die einfachste oder die man überladen muss sinnvollerweise ist onCreate. Die wird aufgerufen, wenn die Aktivität zum ersten Mal gestartet wird. In dem Fall lesen wir erstmal den gespeicherten Zustand der Aktivität zurück. Das brauche ich, wenn die halt pausiert und wieder nach vorne kommt. Und dann setze ich mir ein Layout. Und das ist eine sehr interessante Technik, da kommen wir auf der nächsten Folie drauf. Layouts werden üblicherweise in Android über eine XML-Definition gemacht. Das heißt, ich beschreibe das Layout meiner Masken über eine XML-Datei und referenziere nur noch in meinem Code und jetzt lade mir bitte diese XML-Datei. Und dann wird diese XML-Datei geladen, interpretiert und daraus die Maske gebaut und angezeigt. Hat den Vorteil, dass man die Maske halt ändern kann, ohne dass man den Quellcode anfassen muss. Und im Quellcode hat man halt nur die Funktionen, die tatsächlich zur Verarbeitung von Benutzereingaben und Ähnlichem drin sind. Ja, und dann kann ich mir zum Beispiel bestimmte Widgets aus meiner Maske holen, indem ich die auch mit einer Referenz direkt auf diese XML-Definition hole. Und dann habe ich hier eine Instanz Button. Und auf dieser Instanz Button kann ich irgendwelche Dinge tun. In diesem Fall setze ich einen Click-Listener, der immer aufgerufen wird, wenn jemand auf diesen Button draufklickt. Und diesen Click-Listener habe ich hier oben als interne Instanz definiert. Und in diesem Click-Listener kann man dann irgendwas tun. Das heißt, hier wird ein On-Click aufgerufen. Und wie man sieht, ist die Applikationsentwicklung hier von der UI-Seite relativ einfach, weil das ist auch nicht anders als in anderen UI-Toolkits. Also wer schon mal Swing oder AWT oder ähnliche Dinge getan hat, der erkennt sich hier relativ schnell wieder. Also man hat ein Listener-Konzept, ich kann mir Widgets holen, ich kann Listener anmelden für bestimmte Dinge. Also es gibt hier auch so einen Hover-Listener zum Beispiel, wenn jemand über einen Button rüber streicht, nur ohne ihn wirklich zu klicken. Und dann kann ich diesen Listener implementieren und kann dann irgendwelche Dinge tun. Kann zum Beispiel eine neue Aktivität aufrufen, ja, indem ich einen Intent mache. Ja, hier sieht man es nochmal rot. Also hier hole ich mir das XML für das Layout und hier hole ich mir dann aus diesem Layout heraus den Button. Wie sieht das jetzt aus mit diesem XML-Layout? Dieses XML-Layout ist in einer eigenen Datei drin. Man macht üblicherweise für jede Aktivität eine eigene XML-Datei, wo die komplette Maske beschrieben ist. Und da sind dann solche Sachen drin, wie zum Beispiel hier Text-View. Da wird dann ein Textfeld, wie kann man hier oben sehen, eingefügt. Und da gibt es dann auch Layouts, das heißt, ich kann irgendwie ein Spalten-Layout machen, ein Zeilen-Layout machen, komplexe Layouts machen, absolute Layouts machen. Also ich kann pixelgenau Widgets positionieren und ähnliches. Sollte man lieber nicht machen, weil es halt Android-Devices gibt mit verschiedenen Auflösungen. Aber man kann in dieser XML-Definition relativ mächtige Sachen machen. Und ein Button wäre zum Beispiel sowas, das wäre eine Definition für einen Button. Die kann man dann hier unten unter den Text-View schreiben, dann hat man einen Text-View und danach einen Button, der würde jetzt also hier unten angezeigt werden. Und wichtig dabei ist jetzt noch, dass jedes Widget eine eigene ID hat. Zum Beispiel dieser Button hier. Und das wird mit einem Attribut Android-ID angegeben. Und das hier ist die ID. Was bedeutet jetzt dieser Präfix hier vorne? Dieser Präfix hier wird gebraucht, weil ich ja auf diese ID in meinem Code zugreifen will und man das üblicherweise mit Konstanten macht. Das heißt, ich möchte ja nicht diesen Text Send Data da reinschreiben. Und wie man auf der Folie vorher gesehen hat, kann ich hier auf r.id.myButton zugreifen. R ist also eine Klasse mit statischen Member-Variablen. Und genau diese Klasse wird automatisch generiert von der IDE. Das ist diese Klasse R für Resources. Und alle Sachen, die in dieser XML-Datei definiert werden, werden automatisch referenziert in dieser Klasse R. Wir werden das nachher nochmal sehen im praktischen Beispiel. Genauso kann ich hier referenzieren auf andere Dateien, die auch in meiner Bildumgebung liegen, zum Beispiel Strings zu externalisieren. Also hier unten wird auf die XML-String-Definition zugegriffen und dort auf die ID Hello. Und dann kann ich hier Texte eintragen. So kann ich eine Internationalisierung machen. Das heißt, das hier kann ich also entweder in diesen Bereich hier, in diesen Wert, kann ich einfach einen Text diskret reinschreiben, Hallo Welt, oder ich kann eine Referenz machen, so wie das hier gemacht ist, auf die String-Definition, XML-Datei und dort der Key Hello. Ja, hier sieht man nochmal einen Service. Ein Service ist ganz ähnlich aufgebaut wie eine Aktivität. Gibt es auch ein OnCreate, kann dann irgendwelche Dinge tun, es ist nur von einer anderen Klasse abgeleitet. Ein Service läuft aber im Hintergrund. Das heißt, der läuft transient im Hintergrund und kann irgendwelche Dinge tun. Auch der hat einen Lifecycle, der ein bisschen anders ist als von der Aktivität, will ich aber jetzt eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Das ist auch, glaube ich, wenn ich mich, ich bin jetzt kein iPhone oder Apple-Entwickler, aber ich glaube, auf dem iPhone ist keine Hintergrundentwicklung möglich. Also so ein, auf der einen Seite ein Segen für Android, weil das möglich ist und man Hintergrundtasks machen kann. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ein Nachteil, weil es auch eine Menge schlechte Software gibt, die dann irgendwelche aufwendigen Hintergrundtasks startet, die das ganze Telefon verlangsamen. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Eine wichtige XML-Datei außer diesen Definitionsdateien ist noch das Manifest. Das Manifest definiert mir meine Applikation. Das ist so eine Art Deployment-Descriptor. Das beschreibt also die komplette Applikation mit allen Aktivitäten, mit allen Intents und so weiter. Und das ist ein Beispiel. Hier sieht man, hier ist eine Applikationsdefinition, Application. Und dann kann man hier auch Name angeben, kann ein Icon angeben. Das ist dann eine Referenz auf einen Pfad im Dateisystem, wo man ein PNG-Icon ablegen kann. Und dann hat diese Aktivität einen Intent-Filter. Und dieser Intent-Filter ist das, was ich vorhin sagte, der gibt an, auf welche Intents hört denn diese diese Aktivität hier, diese Hello Android Activity. Und das hier sind die beiden Kategorien sozusagen oder die beiden Werte, die man wissen muss, um eine eigene Aktivität an einen Intent zu binden. Sobald also irgendwo dieser Intent hier aufgerufen wird, ja, dann meldet sich diese Aktivität und sagt, ich bin hier, ich kann das. In dem Fall, diese beiden Intents hier sind dafür da, dass man sagt, das ist die Einstiegsaktivität, die möchte ich bitte in dem Menü anzeigen, also in dem Android-Applikationsmenü. Ja. Und wenn ich eine Aktivität habe, die auf dieses Intent hier hört, dann wird dieses Icon genommen und das Icon im Startmenü angezeigt. Das ist eigentlich alles. Und hier unten kann ich noch einstellen, mit welchem Android-Device ich das laufen lassen kann. Also das ist die Version von Android. Mittlerweile gibt es ja relativ viele Versionen schon. Ja, hier sieht man das nochmal. Also die Aktivität, der Intent und das SDK. So sieht die Dateisystemstruktur aus. Wenn ich also im Eclipse die Datei, das Projekt aufmache, dann habe ich hier oben meinen Source-Code. Hier habe ich die generierten Files, insbesondere das R, das darf man noch nicht editieren, sondern es wird automatisch generiert, bei jedem Schreiben einer der XML-Dateien. Und unter Resources, RES, habe ich zum Beispiel die Icons, die Layouts für die Widgets und die Werte. Und das ist auch der Schlüssel zu diesen Referenzen, die wir da eben hatten. Also hier gibt es zum Beispiel ein Icon-PNG. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dieser Folie hier, Android Icon at drawable/icon, drawable icon. Ja? Und genauso geht das mit dem Layout, at layout main. Und da kann man dann weitere hinzufügen, das ist jetzt für die eine Aktivität, die wir haben, oder at values strings. Und so kann man auch eigene Dateien hinzufügen. Also man ist nicht gezwungen, an diese Benamung sich hier zu halten, sondern man kann hier auch eigene Definitionsdateien hinzufügen. Das machen auch ganz viele Applikationen, wenn man die mal auseinandernimmt und mal reinschaut, wie die das gemacht haben. Ja, und hier unten haben wir die Android Manifest XML. Und das ist eigentlich im Wesentlichen erstmal so ein kompletter Source-Code-Baum. Die tatsächliche Coding-Aufwand macht man dann hier oben drin, in den Aktivitäten. Und auch hier kann man dann halt beliebig strukturieren, da ist man völlig frei. Das Android SDK, habe ich vorhin schon gesagt, ist ein Eclipse-Plugin mit zusätzlichen Tools noch, insbesondere und ganz wichtig, ein Emulator. In dem Android SDK ist ein kompletter Emulator für Android-Devices enthalten. Das ist auch unbedingt nötig gewesen, weil das SDK für Android war schon über ein Jahr, bevor es überhaupt Hardware gab, verfügbar. Das heißt, über ein Jahr lang haben die Leute auf dem Trockenen implementiert und nur mit dem Emulator gearbeitet. Das war auch deswegen nötig, damit zum Start der Android-Devices, zur Verfügbarkeit der Hardware, dann auch tatsächlich schon Applikationen da waren, die man installieren konnte. Und sehr schön beim Eclipse-Plugin ist, es unterstützt sozusagen den kompletten Workflow, den man aus der normalen Java-Entwicklung kennt. Also Debugging, Introspection, Logfiles und so weiter. Und das ist wirklich sehr schön. Und das Schöne, und noch schöner muss ich fast sagen, ist, dass das Ganze nicht nur mit einem Emulator geht, sondern auch tatsächlich mit echter Hardware. Und man braucht kein spezielles Entwicklertelefon, sondern man nimmt ein ganz normales Android-Device, wie man es vom Laden bekommt. Das hier ist zum Beispiel eins. Und alle Funktionalitäten, die man zum Entwickeln braucht, Debugging, Introspection, ich kann also hier in das Logfile reingucken und so weiter, gehen mit ganz normalen Retail-Telefonen. Und das ist ein ganz großer Vorteil, finde ich, von Android. So, da sehen wir jetzt mal die Entwicklungsumgebung. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil die sehen wir gleich nochmal live. Und das hier auch, das ist der Emulator-Starter sozusagen. Da kann ich mir aussuchen, welchen Emulator ich jetzt starten möchte und unter welcher Android-Applikation dieser Emulator starten soll. Und so sieht der Emulator dann aus. Und den werden wir gleich nochmal live sehen, hoffentlich. So, und hier sieht man die Entwicklung mit Hardware. Und jetzt gehen wir mal in die Live-Applikation. Und zwar, das hier ist ein Standard-Eclipse. Man muss hier also auch kein eigenes Eclipse installieren, sondern, ich mache das mal hier dran, sondern es reicht völlig ein Standard-Eclipse und man installiert dieses Eclipse-Plugin nach. Jetzt gibt es hier oben dieses Android-Icon, das öffnet dann die Android-Perspektive. Und in dieser Android-Perspektive gibt es verschiedene Dinge, die ich tun kann. Also zunächst mal habe ich hier oben meinen Device-Bereich, wo ich sehen kann, welche aktuell laufenden Devices habe ich denn. Hier rechts habe ich meine Log-Ausgabe. Das hier kann man schließen. Machen wir mal zu. So. Und hier unten habe ich den Emulator-Control, denn ein Emulator unterscheidet sich natürlich von einem normalen Telefon, dass man den nicht anrufen kann. Und das kann man hier mit dieser Emulator-Kontrolle machen. Man kann einen Emulator damit anrufen, eine SMS schicken, eine MMS schicken oder eben zum Beispiel Geo-Informationen schicken. Und so kann man auch seine Geo-Applikationen testen oder seine Applikationen, die irgendwie mit dem Telefonteil interagieren. Was passiert jetzt, wenn ich hier ein echtes Device anschließe? Also zunächst starten wir erstmal einen Emulator, das ist, glaube ich, das Einfachste. So, jetzt steht hier okay, ich habe folgende Möglichkeiten. Ich kann einen Android 2.0 Emulator starten, einen 1.5 Emulator oder einen mit den Google APIs von 2.0. Da habe ich also noch Maps APIs und ähnliche Dinge. Ich starte jetzt einfach mal einen normalen Standard Android 2.0. Dann fragt er mich noch, in welcher Größe, also welche Displaygröße das Ganze haben soll. Und dann starte ich den Emulator. So. Und hier drin läuft jetzt tatsächlich ein vollständiges Android. Das ist also kein, ich sag mal so, das ist keine Emulation, die nur auf einer Oberflächenebene passiert, sondern dieser Emulator basiert auf BOS. Das heißt, der emuliert tatsächlich auch den Prozessor. Und er emuliert die komplette Hardware. Und was hier drin startet, ist ein wirklich echtes Android, das genauso auch auf einem Telefon laufen würde. Und deswegen dauert es auch ein bisschen, weil BOS nicht so gerade das Schnellste ist. Wenn es mal läuft, ist es doch relativ schnell. Was ich hier auf jeden Fall schon mal machen kann, ist, ich habe hier Tastatureingaben, ich kann hier die Telefonfunktionen steuern und was ich natürlich hier die Möglichkeit jetzt habe, gehen wir nochmal hier runter, ich kann hier den Emulator anrufen und ich sehe die Log-Ausgabe. So, gehen wir nochmal in den Emulator rein. So, es dauert eine Sekunde. Also im Moment initialisiert er noch die Hardware. So, da haben wir schon mal den Bootloader, der startet. Und genauso sieht das eigentlich aus, wenn man so ein Hardware-Telefon einschaltet. Ganz ähnlich, außer dass statt diesem Text am Anfang dann meistens der Carrier kommt, bei dem man das Telefon gekauft hat. Und hier haben wir unseren Android. Und hier sieht man auch, es wird geladen und es ist 50% Ladestand. Da kann man auch über die Emulator-Kontrolle Sachen verändern. Und jetzt habe ich hier meinen vollständigen Android Basis, auf der ich entwickeln kann. Und wenn ich jetzt hier anrufe, jetzt will er irgendwie nicht. Was passiert manchmal, dass er den Emulator nicht findet hier in den Device Pane. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Also ich müsste den Emulator jetzt nochmal neu starten, das dauert mir aber so lang. Der taucht also normalerweise hier auf und ich kann ihn dann anrufen. Interessanter ist aber, wenn ich jetzt ein normales Telefon anschließe und jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, da haben wir es. Und jetzt ist tatsächlich mein normales Telefon hier in dem Device-Dialog aufgetaucht mit seiner Seriennummer. Und ich sehe hier tatsächlich die Prozesse, die gerade auf diesem Telefon laufen. Und wie gesagt, das ist kein spezielles Telefon, das ist ein ganz normales Carrier-Telefon, das man bei jedem Carrier heutzutage hoffentlich bekommen sollte. Und jetzt kann ich hier nochmal drauf gehen und dann sehe ich hier auch die Log-Ausgabe. Und das ist eine ganz normale Syslog, wie man es von jedem Linux-System kennt. Das habe ich also hier. Das ist also die Live-Log-Ausgabe von meinem Telefon. Und wenn ich hier jetzt Dinge tue, also beispielsweise mal einen Twitter-Client aufrufe, dann sieht man hier, wie Log-Ausgaben passieren. Ja. Und hier kann man auch ganz gut debuggen, also wenn ein Telefon zum Beispiel nicht mehr startet, das hatten wir schon ein paar Mal bei uns, dann schließt man das Telefon einfach in die Entwicklungsumgebung an und sieht, was für Exceptions, also tatsächlich Java-Exceptions beim Start gibt und kann dagegen was tun, gezielt. Und ist nicht darauf angewiesen, ein Komplett-Reset zu machen des Telefons. Und das ist eine sehr praktische Angelegenheit, zumindest für Entwickler. So, jetzt gehen wir mal auf die, ich stoppe den Emulator nochmal, weil den brauchen wir gleich. Und starte ihn tatsächlich jetzt doch nochmal neu. So, sieht man auch hier hinten jede Menge Log-Ausgaben. Irgendwie, da ist er, genau. Ah, jetzt ist er auch hier in dem Device-Dialog drin. Also hier sieht man jetzt den Emulator, da ist er drin jetzt. Und ich könnte dann darauf jetzt Applikationen starten. Und das machen wir jetzt als nächstes. Wie starte ich mit einer Applikation? Das ist relativ einfach. New, Project, Android, Android Project. So, dann muss ich einen Namen angeben, nennen wir mal Demo. Und dann muss ich auswählen, was für ein Target ich haben will. Also auf welcher Plattform soll das Ganze laufen? Android 1.5, 1.6, größer. Ich muss jetzt leider 1.6 nehmen, weil HTC es noch nicht geschafft hat, hierfür 2.0 auszuliefern. Und nenne die Applikation Demo. Gebe noch einen Java-Package-Namen an. Und sage, okay, erzeuge mir bitte automatisch eine neue Aktivität. Demo-Activity. Und dann sage ich, fertig. So, jetzt legt mir das Eclipse-Plugin ein Projekt an. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich in den richtigen Workspace kriege. Eine Sekunde. Zack, zack. So. Und habe jetzt hier das Layout, das ich eben schon beschrieben habe. Hier gibt es ein paar mehr, weil das eine etwas neuere Android-Version ist als auf den Slides. Aber hier sieht man zum Beispiel das Layout. Hier sieht man die Strings, hier das Manifest. Und wenn ich jetzt hier das Layout-File mal öffne, dann bekommt man, ja, es ist kein GUI-Builder, aber es ist so eine Art nahezu what you see is what you get Übersicht. Also ich glaube, das Ganze ist auf dem Weg zu einem GUI-Builder. Also ich glaube, dass Google da einen GUI-Builder machen will, aber das ist noch nicht so weit. Was man hier aber schon mal zum Beispiel machen kann, ist, ich kann hier schon mal einen, ups, machen wir hier mal einen Button. Nein. Ah, da, genau. Ich kann hier einen Button draufziehen. So, jetzt erscheint hier ein Button in meinem Widget, also in meinem Dialog. Und wenn ich mir jetzt das XML dazu angucke, haben wir sowas ganz ähnliches wie auf der Folie eben. Also wir haben hier das Layout, das mir erstmal definiert, in welcher prinzipiellen Anordnung kommen die Widgets denn da rein. Dann den Text-View und dann den Button, den ich eben draufgezogen habe. Und jetzt kann ich hier als Text zum Beispiel absenden eingeben, ohne jetzt als Referenz auf die XML-Datei. Und als ID gebe ich mal an mein Button. Ups. So. Und sobald ich das speichere, wird diese generierte Klasse geschrieben. Diese R-Klasse. Die machen wir jetzt mal auf. Und jetzt gibt es hier nämlich eine Konstante, mein Button, mit einer ID. Und auf diese ID kann ich aus der Applikation zugreifen. Und sobald ich jetzt das Main XML ändern würde, würde sich auch diese Klasse R ändern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man die eben nicht editiert. Do not modify. Gehen wir mal in die Aktivität rein, Demo Activity. Da haben wir diesen Standardfall, dass wir sagen, wir möchten gerne was tun, wenn wir die Aktivität starten. Und an dem Punkt holen wir uns jetzt mal den Button. So, und jetzt mache ich Find View by ID und jetzt gebe ich hier diese ID. R.id.meinButton. So, jetzt muss ich noch Button importieren, sonst kennt er das nicht. Android Widget und habe den Button. Und so kann ich jetzt Zugriff nehmen auf dieses Widget, kann da Listener setzen, kann zum Beispiel auch die Farben ändern, wenn ich das will, obwohl man das lieber in der XML-Datei machen sollte. Also es gibt für jedes Widget in dieser XML-Definition ganz, ganz viele verschiedene Optionen, die auch gut dokumentiert sind, mit denen ich da das Aussehen und das Verhalten auch ändern kann. Das ist insbesondere wichtig für komplexere Widgets, wie Listen beispielsweise und ähnliches. Oder Gott bewahre sowas wie das WebKit, also der HTML-Renderer. So, jetzt gehen wir mal hin und machen bei diesem Button einen On-Click-Listener. Ich mache das mal relativ schnell jetzt mit einer eingebetteten Instanz. On-Click-Listener. So, und dieser On-Click-Listener, der hat jetzt eine Methode On-Click. Und in dieser Methode On-Click möchte ich jetzt irgendwas machen, was man irgendwie sehen kann. Und da gibt es in Android eine Funktion oder eine Methode, das nennt sich Toast. Wenn man eine SMS verschickt zum Beispiel, kommt eine ganz kurze Meldung auf dem Bildschirm, die so leicht eingeblendet und wieder ausgeblendet wird, die anzeigt, dass die SMS verschickt wird. Und genau das möchte ich jetzt auch gerne machen. Ich möchte also einen sogenannten Toast aufrufen. Das ist relativ einfach. Da gibt es eine statische Klasse. MakeText. V. GetContext. GetApplicationContext. Das ist sozusagen, auf was soll dieses... Auf welchem Unterwidget soll dieser Toast angezeigt werden. Dann gebe ich hier den Text an. Der Button wurde geklickt. Und die Dauer, wie lange das Ganze angezeigt werden soll, in Millisekunden, also beispielsweise 1000. Und damit wird dann ein Toast gemacht. Ah, ganz wichtig noch, damit ist der Toast nur gemacht. Ich will ihn aber auch anzeigen. Das heißt, es gibt hier einen Show. So. Und damit ist eigentlich unsere Mini-Applikation schon mal fertig, die eigentlich nichts anderes macht, als einen Button anzeigen, wenn ich auf den Button klicke, eine Reaktion zu zeigen. Und jetzt lassen wir das mal laufen, aus dem Eclipse heraus. Da gehe ich hin und sage, das können wir wegschmeißen. Android-Applikation, neue Run-Konfiguration, Demo, das Projekt Demo bitte, die Default-Aktivität soll er bitte starten. Target möchte ich gerne manuell auswählen können. Also das ist, worauf soll er diese Applikation jetzt starten? Auf dem Emulator oder auf dem echten Device? Soll er mir bitte einen Dialog anzeigen zu? Und ich muss es Demo 2 nennen. Gibt's schon. Und jetzt lasse ich das laufen. Und jetzt fragt er mich, okay, du hast jetzt gerade ein Telefon angesteckt und du hast einen Emulator drin. Auf welchem möchtest du gerne starten? Dann nehme ich den Emulator. und starte es auf dem Emulator. Und jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Ja, da ist unsere Aktivität. Und wenn ich jetzt hier auf Absenden klicke, dann kommt auch der Toast. Und damit läuft unsere Applikation schon tatsächlich auf einem echten Android-Device. Dass das tatsächlich auch auf einem echten Android-Device funktioniert, mache ich jetzt mal deutlich, indem ich das Ganze nochmal starte und auf dem echten Device starte. So, und dann gehen wir mal hier in das Ding. Also ich habe jetzt auf Start geklickt. Gucken wir mal, ob das geht. Es dauert eine Sekunde, weil das uploaden muss. Und damit unsere Applikation. Und wenn ich jetzt hier auf den Knopf drücke, dann kommt auch der Toast. Und so kann man eigentlich relativ einfach entwickeln. Und ich habe vorhin gesagt, dass das ganze Debugging auch funktioniert. Und das ist wirklich sehr faszinierend, finde ich. Also man kann jetzt hier einen Breakpoint setzen. Er pausiert also da bei der Ausführung. Und jetzt kann ich das Ganze im Debug-Mode starten. Sage, okay, bitte auf dem echten Device. Gehe wieder hier hin. Mach nochmal Home. So. Waiting for Debugger. Und wie gesagt, das ist ein ganz normales Retail-Telefon. Na, hat das nicht geklappt? Versuchen wir es nochmal. Ich habe unter Umständen zu viel rumgeklickt. Ups, da war nochmal... Ah, so, jetzt ist es da. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, hier, so, dann bleibt der Knopf stehen. Also man sieht das hier, dass es gelb ist und dass der Toast auch nicht auftaucht. Und hier ist die Applikation jetzt pausiert und ist hier im Debug-Mode. Und ich kann hier jetzt tatsächlich live auf mein Telefon schauen und kann hier eine Introspection machen von meiner Aktivität und kann mir da die Variablen anschauen und auch mit allen Eclipse-Debug-Möglichkeiten editieren. Also ich kann jetzt hier auch die Werte verändern, zum Beispiel in begrenzten Maßen, soweit Eclipse bzw. Java das zulassen. Aber ich bin hier jetzt an der Stelle, wo ich jetzt auch hier schrittweise weitermachen kann und schrittweise die Applikation debuggen kann. Und das ist schon eine ziemlich mächtige Angelegenheit und man kann das alles mit ganz normalen Retail-Telefonen machen. Und Android-Applikationsentwicklung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, macht sehr viel Spaß, weil man sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis kommt und sehr, sehr schnell sozusagen eine Applikation macht. Und es gibt so, so viele Ideen, die man tun kann mit so einem Android-Telefon. Einfach dadurch, dass es mobil ist, dass es sehr viele Multimedia-Fähigkeiten hat, dass es auch diese Geo-Integration hat mit GPS und ähnliches. Und an die Sachen kommt man auch alle über die API dran. Und auch der Market zeigt, dass es da ganz, ganz tolle Ideen gibt, was man damit alles anstellen kann. Und es ist sehr, sehr einfach für jemanden, der Java entwickelt. Es ist eine Sache von vielleicht einer halben Stunde, einer Stunde, vielleicht einem Tag, wenn er sich wirklich intensiv in die API einarbeiten will und damit wirklich vertraut werden will. Aber danach kann man wirklich produktiv arbeiten, kann damit wirklich produktiv auch Applikationen schreiben. Und das ist sehr schön an Android. Und ich kann nur jeden ermuntern, sozusagen es mal auszuprobieren. Mittlerweile gibt es ja die Android-Telefone relativ günstig. Mit Vertrag, aber auch ohne Vertrag sind die deutlich günstiger als zum Beispiel ein iPhone und auch deutlich offener. Und es macht sehr viel mehr Spaß, dafür Applikationen zu entwickeln, als für jede andere Mobilplattform. Ja, dann bedanke ich mich für den Vortrag. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ansonsten sind wir auch hier gegenüber am Stand im nächsten Gang, wo wir gerne Fragen beantworten und auch gerne nochmal was zeigen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich so ein bisschen auch das Feuer geweckt habe, sozusagen da selbst mal zu gucken und selbst mal einzusteigen in die Android-Applikationsentwicklung, weil es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.